Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5 darf ich uns heute Morgen alle ganz herzlich zum Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. Klaus Schmidt. Schön, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Vielen Dank dafür. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr ist Gottesdienst zur gewohnten Zeit wie immer. Und wir werden heute das Lied vor der Predigt hier bei uns in der Kirche, wer möchte, kann mitsingen, nicht nach draußen gehen. Und auch alle anderen Lieder dürfen mitgesungen werden, aber dann bitte mit Mundschutz. Die Pröbstin Sabine Bertram Schäfer kommt am 29. August nach Breitscheid. Der gemeinsame Gottesdienst für Breitscheid und Medenbach soll dann um 10 Uhr in Breitscheid sein. So haben wir alle die Möglichkeit, im Anschluss mit der Pröbstin ins Gespräch zu kommen. Wir werden an diesem Sonntag auch den aktuell noch aktiven Kirchenvorstand aus seinem Dienst verabschieden. In Medenbach ist dann am 29. August kein Gottesdienst. Pfarrer Binek hat noch bis Dienstag Urlaub. Die seelsorgerliche Vertretung hat Pfarrerin Kathleen Theis aus Triedorf übernommen. Die Kleidersammlung für Bedel findet vom 6. bis 11. September statt. Handzettel und Säcke liegen dann draußen zum Mitnehmen auf dem kleinen Tisch bereit. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 43 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Heute ist die Kollekte für besondere gesamtkirchliche Aufgaben bestimmt. Der Eintritt in die Berufsausbildung, ins Studium sowie ins Berufsleben ist eine Herausforderung, bietet aber auch Chancen für das persönliche Glaubensleben junger Erwachsener. Die Mittel der heutigen Kollekte sollen konkret für neue digitale Formate von Spiritualität, Seelsorge und Reflexion des eigenen Glaubens für die Unterstützung junger Familien und für die Öffnung kirchlicher Räume für Berufseinsteiger verwendet werden. Soweit nun meine Abkündigungen. Lasst uns nun Lied Nummer 450, 1 bis 4 von der Frau Lommel hören. Wer mitsingen will, bitte mit Mundschutz.
Thank you. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Freue mich, den Gottesdienst bei Ihnen, mit Ihnen feiern zu dürfen. Und grüße auch die Leute, die, glaube ich, zu Hause zuhören. Wir feiern diesen Gottesdienst gemeinsam im Namen unseres Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sprechen Psalm 745 aus unserem Gesangbuch. Der steht unter der Überschrift: Wer ist wie der Herr, unser Gott? Die eingerückten Teile können Sie ja mitsprechen. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden, der oben thront in der Höhe, der niederschaut, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Kommt, lasst uns anbeten. Beten und vor Gott bekennen. Herr, unser Gott, aus Gnade hast du uns deine Barmherzigkeit geschenkt und nicht wegen unseres Verdienstes. Wenn wir danach beurteilt würden, könnten wir nicht bestehen. Nur aus dem Glauben können wir gerettet werden, und diesen Glauben kannst nur du uns schenken. Denn wir sind dein Werk und durch deinen Sohn zu guten Werken fähig, wenn wir ihm nachfolgen. Darum rufen wir: Herr, erbarme dich. Gott vergibt, so wie es der Apostel schreibt: Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Darum lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Wir beten. Himmlischer Vater, du lässt die Sonne am Himmel ihre Bahn ziehen und hast die Sterne an das Firmament gesetzt. Die Luft, die ich atme, ist deine. Die Erde, auf der wir stehen, hast du ausgebreitet. Stärke uns in der Dankbarkeit für deine Gaben. Lass uns erkennen, dass wir uns davon nichts aus eigener Kraft erwerben können. Dies bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Ich lese aus Lukas 18 die Verse 9 bis 14 unter der Überschrift Das Gleichnis vom Pharisäer und dem Steuereintreiber. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns miteinander und mit allen Christen dieser Welt unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So, da das Lied jetzt unbekannt ist weitgehend in der Gemeinde, singen wir das hier, denn draußen wird es dann etwas schwieriger. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön Lied von Eugen Eckert, was wir eben gesungen haben, das passt sowohl zur Schriftlesung wie auch zu unserem Predigtext, der im Epheserbrief im 2. Kapitel steht, die Verse 4 bis 10. Dort schreibt der Apostel: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, das sind eine ganze Menge mehr oder minder schwerer theologischer Begriffe, mit denen wir hier konfrontiert werden. Barmherzigkeit, Sünden, Gnade, Gabe, Werke. Haben die was mit unserem Alltag zu tun? Oder sollten wir sie für die Predigt am Sonntagmorgen reservieren? Was hatte eigentlich überhaupt dieser altertümliche Text, den Paulus da vor vielen Jahren nach Ephesus schrieb, mit uns heute zu tun? Wir haben unsere eigenen aktuellen Alltagsprobleme. Da mag es ja ganz nett sein, am Sonntag was von Gnade ohne Verdienst zu hören. Aber wer schenkt uns in der Woche etwas? Die Situation, in die der Apostel damals seinen Brief schrieb, die war gar nicht so weit entfernt von unserer Situation heute. Vieles kann man sogar ziemlich direkt übertragen. Paulus hatte damals in Ephesus schon längere Zeit gewirkt und gepredigt. Zuerst in der Synagoge bei den dort ansässigen Juden, dann kamen aber auch immer mehr Heiden zur Gemeinde und damit begannen dann die Probleme. Die Stadt Ephesus war berühmt für eines der 7 antiken Weltwunder, diesen berühmten Diana-Tempel. Und das war für die Stadt natürlich vor allem ein Riesengeschäft. Pilger aus der ganzen heidnischen Welt kamen dorthin, sie kauften als Souvenir oder Weihegaben kleine silberne Bilder der Diana oder des Tempels. Man hat diese Silberschmuckstücke im ganzen ehemaligen römischen Reich und darüber hinaus gefunden, sogar bis Schottland. Und es war natürlich eine Lizenz zum Gelddrucken, dort als Silberschmied zu arbeiten oder eben Handel mit diesen Motivgaben. Und die Christen, die machten einfach den ganzen Rummel nicht mit. Und die sprachen davon, dass die Gnade Gottes die Menschen rettet, eben ohne ganz teure Motivgaben und Geschenke. Die waren natürlich dadurch ausgesprochen geschäftsschädigend. Und darum inszenierten die Silberschmiede, die sich erst nochmal beim meinen Behörden beschwert hatten, dann ein Lynchmob, ein Aufstand, dem Paulus nur ganz knapp entkam. Man kann das in der Apostelgeschichte ganz gut nachlesen, die ganze Geschichte. Und die junge Gemeinde, die blieb in Ephesus zurück. Und an die schrieb Paulus diesen Brief. Und so Situationen kennen wir doch eigentlich auch. Wirtschaftliche Zwänge gehen auf einmal vor. Und wenn dann für Christen plötzlich nicht mehr der materielle Gewinn das Leitbild ihres Lebens ist, wenn sie meinen, dass es wichtigere Werte gibt als die nächste Bilanz oder das Wirtschaftswachstum, das sowieso für viele Menschen eine Illusion ist, weil sie gar nichts von dem Wirtschaftswachstum haben, ja dann wird auf einmal Druck ausgeübt. Denn wo Geld eingenommen wird, da muss ja auch jemand bezahlen. Wir müssen das so und so machen, da gibt es gar keine Alternative, hören wir dann. Immer wieder werden irgendwelche Entscheidungen, die wir treffen oder die uns betreffen, als alternativlos bezeichnet. Wer bestimmt das eigentlich? Ist ein Leben ohne Alternativen wirklich ein menschenwürdiges Leben? Sind wir nur noch Sklaven der äußeren Zwänge von Börsenkursen und Gewinnvorgaben? Können wir unser Klima und unsere Umwelt vielleicht dann nur retten, wenn es sich auch wirtschaftlich lohnt? Sind wir etwa tote Marionetten, die zappeln, wenn ihre Strippen von Egoismus, Hartherzigkeit, Zorn, Hass und Neid gezogen werden? Haben wir keine Alternative, als uns in dem Hamsterrad abzustrampeln, ohne Zukunft, ohne Hoffnung? Ja, dann sind wir wirklich tot, selbst wenn wir scheinbar sehr lebendig und erfolgreich sind. So wie Marionetten, die nur so lange zappeln und lebendig und agil auf der Bühne rumhampeln, solange jemand ihre Fäden zieht. Wenn die Fäden durchgeschnitten werden, bleibt ein toter Haufen Holz übrig. Es gibt auch heute noch viele, denen das ganz recht wäre. Denn dann stellt sich die Frage nach Verantwortung und Rechtfertigung unseres ganzen Tuns überhaupt nicht mehr. Aber sind wir deswegen frei? Wir sind dann doch die Gefangenen der Strippenzieher. So stellt es auch Paulus in diesem Brief den Menschen in Ephesus vor und schließt sich dabei selbst auch mit ein. Wir waren Gefangene böser Mächte, die diese Welt regieren. Sie hatten uns in ihrer Gewalt. Und so haben wir uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiden lassen. Wir haben getan, was unsere Triebe und unser Egoismus verlangten. So schreibt er in dem Brief kurz vor unserem Predigtext. Es war eine gnadenlose Welt der Gleichgültigkeit, der Kälte, der Selbstsucht. Doch dem setzt Gott ein ganz großes Aber entgegen. Aber Gott hat uns in seiner Liebe lebendig gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, den er von den Toten auferweckt hat. Wir leben immer wieder in dem Glauben, dass uns nichts geschenkt wird, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen. Doch diesem Glauben setzt Gott seine ganz andere Sicht der Dinge entgegen. Und diese bedeutet einen Wendepunkt im Leben. Bei Paulus war es der Wendepunkt, vom Christenverfolger zum Apostel. Doch muss das nicht mal jedem so spektakulär verlaufen? Dieses Handeln Gottes an den Menschen zeigt uns, wo unsere Grenzen sind. Wir können uns nicht selbst das Leben geben. Es hängt nicht von unserem Wollen und unserer Leistung ab, ob wir hier in einem ziemlich reichen und freien Land geboren werden oder auf einer Müllhalde in Manila oder einem Slum in Afrika oder Südamerika oder in einem Flüchtlingslager in Lesbos. Auch sonst gibt es in unserem Leben viele Umstände, die wir nicht durch unser Wollen und durch persönliche Leistungen ändern können. Das sind aber nicht immer wieder die zitierten anonymen Kräfte des Marktes oder die sogenannten Sachzwänge, die ja meistens nur von Menschen definiert werden. Denn die sind nur vorgeschobene Argumente, um den eigenen Egoismus, die Hartherzigkeit, die Bosheit und der Bequemlichkeit zu verschleiern. Was wir wirklich nicht durch unsere Leistung beeinflussen können, das ist Gottes Liebe zu uns, seine Barmherzigkeit, die uns in Jesus Christus das Leben zusagt. Der Glaube, der auch ein Geschenk und keine Leistung ist, und selbst die Möglichkeit, Gutes zu tun, alles ist Gottes Barmherzigkeit. Denn wenn wir darauf angewiesen wären, was wir aus eigenem Wollen und Können in dieser Hinsicht fertigbringen, dann sehe ich es noch drüber aus in dieser Welt als sowieso schon. Diesem tiefgehenden Pessimismus setzt Gott sein Aber entgegen in Jesus Christus. Aber der Tod ist nicht das Ende. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber das Böse, alle bösen Mächte, die dieser Welt Macht ausüben, haben auch nicht das letzte Wort. Damit, denn mit Jesus hat uns Gott auch das Leben gegeben und die Zusage, dass wir ihn mit ihm am Ende triumphieren werden. Und das ist eine feste Zusage und keine vage Hoffnung. Wir müssen und wir können nicht durch eigene Anstrengungen den Kampf zwischen Gut und Böse entscheiden, wie in einem Computerspiel, wo wir dann eifrig Punkte sammeln müssen. Wir können und wir dürfen Gutes tun, weil Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, nicht weil wir damit Punkte sammeln müssen. Er macht uns frei von Egoismus und Bindungen an äußere Zwänge. Missionare berichten oft, dass für Menschen, die Christen geworden sind, das Wichtigste an dieser Wandlung die Befreiung war. Vorher war das Leben und jeder einzelne Schritt durch Vorschriften und Tabus geregelt. Manche sinnvoll, manche auch nur einengend. Es mussten Opfer gebracht werden. Abhängigkeiten und Hierarchien übten Macht von außen aus. Aber es sind wir, die wir vielleicht mit einem mitleidigen Lächeln auf diese armen Heiden mit ihrem Dämonenglauben herabsehen, nicht auch abhängig? Bei uns ist es eben nicht der Dämon des Vulkans, der uns bedroht oder das Ausbleiben des Monsuns als Strafe der Götter. Unsere Dämonen haben andere Namen. Aber die Leute verfallen genauso dem Aberglauben, der selbst zu Menschenopfern führt. Nehmen Sie die Zauberworte, Arbeitsplätze, Marktkräfte, demografischer Wandel oder das schlimmste Schimpfwort von allen, Kosten. Das können wir uns aus Kostengründen nicht erlauben. Was meinen Sie, was das kostet? Das ist doch alternativlos wegen der Kosten. Mit solchen Sätzen werden Lieblosigkeit, Ausbeutung, Menschenverachtung begründet. Der große Götze fordert auch Menschenopfer. Denken Sie mal an die Frauen und Kinder, die da in den Fabriken in Bangladesch verbrannt sind. An die Menschen, die verhungern, während wir ihre Bodenschätze hier für unsere Smartphones nutzen. Wenn es um Sicherheitsbestimmungen, Klima, Umweltschäden geht, wie viele Menschenopfer werden da gefordert? Und diesen Götzen setzt Gott sein Aber entgegen, mit dem er uns frei macht. Das tut er nicht, weil wir als Christen so besonders gute Menschen sind und Gottes Gebote, die auch nur zu unserem Besten erlassen sind, so besonders toll einhalten. Sondern er tut es aus reiner Liebe zu uns. So wie Eltern ihre Kinder lieben, nicht nur wenn sie brav und besonders still und süß lachen und niedlich sind, sondern auch wenn sie was angestellt haben. So liebt Gott uns. Nur viel umfassender und stärker, als es in unseren menschlichen Verstand passt. Paulus schreibt das so: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Liebe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Dreimal sagt Paulus das in dem kurzen Text, so wichtig war es ihm. Wir können und wir müssen auch nichts dazu tun. Das ist die Freiheit, die uns Gott schenkt und die nicht von unserem Bemühen abhängig ist. Wir sind Gottes Geschöpfe, die er liebt. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn wir also diesen alten Text so lesen, als aktuelle Zusage, die uns genauso gilt wie den Menschen damals in Ephesus und in der Umgebung, dann sind auch die ganzen Begriffe nicht nur theologische Begriffe, die irgendwelche frommen Sprüche für die Sonntagspredigt ziehen, sondern es sind Worte, die uns im Alltag betreffen. Wir sind gemeint, heute genauso wie die Menschen damals. Gottes Liebe lebt, so wie jeder auferstandene Christus lebt. Auch uns hat er frei gemacht zum Leben aus reiner Gnade und Liebe. Es ist ein Geschenk. Wir können von uns aus nicht mehr tun, als es dankbar annehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Gütiger Gott, aus Gnade hast du uns gerechtfertigt, ohne dass wir selbst etwas dazu beitragen können. Deinen Sohn hast du zu unserer Erlösung in diese Welt geschickt. Wir danken dir für diese Liebe zu uns und bitten dich, lass uns diese Liebe immer wieder erfahren in unserem Leben. Lass uns ihm nachfolgen, auf ihn hören und lass uns in seiner Liebe handeln. Darum bitten wir für die Menschen, die von der Liebe nur wenig spüren, für Alte, die einsam sind oder Kranke, um die sich niemand kümmert, für Trauernde, die mit dem Verlust eines lieben Menschen leben müssen. Hilf, dass auch sie etwas von deinen gütigen Händen spüren und Freude erleben können. Wir sehen, dass wir Menschen einander das Leben oft zur Hölle machen. Wir wissen von Kriegen und von vielen Orten, wo Unschuldige getötet und verfolgt werden. Wir sehen, dass an vielen Orten Religion als Vorwand für Gewalt und Hass dient, so aktuell auch in Afghanistan, dass im Namen Gottes gemordet wird. Hilf, dass dein Geist stärker ist, dass der Frieden sich durchsetzt. Wir Menschen zerstören den Raum, den du uns zum Leben schenkst. Die Luft um uns herum und der Himmel über uns, die sind verschmutzt und beschädigt. Wir werden mit dem, was wir verursacht haben, nicht mehr fertig. Sei mit den Menschen, die unter den Folgen der Extremwetterlage leiden, und mit allen, die helfen und retten wollen, in den Hochwassergebieten genauso wie in den Waldbrandgebieten im Süden Europas und überall auf der Welt. Herr, wir bitten dich, bewahre Himmel und Erde vor unserer Zerstörung und hilf uns, dass wir dazu beitragen, deine gute Schöpfung zu bewahren. In der Stille bringen wir vor dich, was wir dir an Dank, an Bitte und an Fürbitte für andere zu sagen haben. Und alle unsere Gebete fassen wir zusammen in dem Gebet, das unser Herr Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you. So geht dann hinaus in den Sonntag, in die neue Woche unter dem Segen unseres Herrn und Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir und aller Welt seinen Frieden. Amen.